ARD Sounds.
Wer noch nie innerlich das Vaterunser gebetet hat, während das Flugzeug Richtung Start rollt, der weiß nicht, was ein vollumfänglicher Stimmungskiller Flugangst sein kann. Und damit herzlich willkommen in der neuen Flexikon-Folge.
Also, dass du das Vaterunser noch kannst. Ich finde, das verdient auch schon mal meinen Respekt. Denn deine Konfirmation, die liegt ja auch schon so ein paar Legislaturperioden zurück. Mhm. Wer war denn Kanzler, als du konfirmiert wurdest?
Helmut Kohl wird es wohl gewesen sein.
Okay, und von wann bis wann Helmut Kohl Kanzler war, das wissen wir wahrscheinlich
Das weiß
alle.
Ich tatsächlich. Ja. 82 bis 98.
Genau, und Helmut Kohl war 1,93 Meter groß und hat
das
wohl so...
Das wusste ich nicht.
Nee, das habe ich auch nachgelesen, hat wohl so 125 Kilo gewogen, erzählt man
das
sich.
Das hätte ich gedacht.
Also er hat wohl niemals den Mittelplatz im Flugzeug gehabt, in so in Reihe 25 und dann in eine Papiertüte geatmet. Aber vielleicht ihr. Oder euch bricht der Schweiß aus, weil da die liebe Dame, die die Koffer entgegennimmt, über Nacht durch einen Automaten ausgetauscht wurde. Das macht mich zum Beispiel nervös, weil da auf einmal nur noch Automaten sind. Oder ihr zahlt grundsätzlich mehr für den Flug als der gesamte JGA, die drei Reihen vor euch. Oder ihr fühlt euch an Bord so zu Hause, dass ihr auf Klo aus Versehen eine Kippe anzündet. Soll ja auch schon mal passiert sein. Für euch.
Wie von Geisterhand.
Haben wir heute alle Infos zusammengetragen, die euren nächsten Flug zum geilsten aller Zeiten machen. Und für Leute wie dich, Annemarie, da wird das einfach ein sanftes Schulterstreicheln, das euch sagen wird, ihr werdet irgendwann sterben, aber voraussichtlich nicht auf dem Flug nach Lanzarote.
Das ist doch schon eine gute Nachricht. Würde ich wirklich auch sehr begrüßen, weil ich fliege in 3 Tagen in den Urlaub und ich war dankbar für Zuspruch.
Stimmt. Pass auf, Zuspruch, wie es mein rheinisches Naturell mir vorgibt. Soll ich dir den geben?
Ja.
Oh, runtergekommen sind sie nur alle.
Das ist absolut keine normale Frageplattform, aber hier wird zu jeder Frage eine Antwort geboren. Das ist das Sprungbrett, durch das ihr zum Verständnis kommt. Guten Tag, das ist das Flexikon.
Mit Steffi Banowski und Anna Radatz. Das Flexikon ist ein Podcast von Enjoy vom NDR und ihr findet es im Flughafen der guten Laune in ARD Sounds.
Ein Laber-Podcast mit Bildungsauftrag für wichtige, viel zu selten gestellte, manchmal auch peinliche Fragen des Lebens. Die wollen wir heute beantworten mit Hilfe von Leuten, die es wissen müssen.
Und das ist hier die Frage.
Boarding completed. Wie wird jeder Flug der geilste? Und hier möchte ich explizit darauf hinweisen, das Wort geil wird hier nicht sexuell konnotiert. Ich glaube, ich kann ja für uns beide sprechen, Sex auf einer Bordtoilette kommt für uns beide nicht in Frage.
Ich habe ganz andere Probleme auf diesen Flügen.
Ja, außerdem, wie kann man das geil finden, so mit einem Fuß im Handtuchspender, Rücken auf der Wickelunterlage und so im Restgeruch des Menschen, der vor einem den Darm erleichtert hat, finde ich überhaupt nicht. Ich habe übrigens zu dem Thema, um da nochmal auszuholen, kurz in die Zahlen geguckt, wer das eigentlich erstrebenswert findet, da in diesem, wie heißt der? Mile High Club.
Mhm.
Genau. Und habe auf die Schnelle nur was vom Lifestyle-Magazin Osthessen Lady.
Oh, das ist aber eine starke Quelle.
Ja,
Osthessen Lady.
Es war die einzige Erhebung, die nach Frauen und Männern unterschieden hat.
Ich bin ja eine Nordhessen Lady, das weißt du ja.
Ja, dann schau doch mal da rein. Ja. Ich finde übrigens, wir müssen dringend mal was zum Lokaljournalismus machen. Ich finde, das ist ein wichtiges Standbein unserer Gesellschaft. Und es gibt da tatsächlich die Tendenz, dass Frauen nicht ganz so heiß drauf sind, da diese Spielart. Also beziehungsweise das kategorisch ablehnen. Übrigens haben das angeblich sowieso nur 2% aller Menschen hier gemacht. So. Also Bordtoilette ist nichts für uns. Vielleicht mal im Regionalexpress, da lass mich gerne überzeugen.
Ich finde es ja wirklich ganz gut, dass wir beide heute aus so sehr verschiedenen Blickwinkeln aufs Thema gucken. Ich gehöre zu den, ich glaube, etwa 20% der Deutschen, die Flugangst haben. Ich fliege zwar, ich hasse alles daran, außer die Destination. Und du, glaube ich, willst einfach nur das Beste aus deinem nächsten Mittelstreckenflug rausholen, den angenehmsten Platz, die Chance auf ein Upgrade.
Einmal mal
du willst der Lieblingsfluggast des Tages werden. Ich kenne dich doch.
Ja.
Wir gehen mit ganz unterschiedlichen Bedürfnissen an die Folge ran. Ich möchte gerne einmal all diejenigen von euch verständnisvoll umarmen, die schon 25 Minuten vorm Boarding sich einscheißen und am Gate, so wie ich, die Kinder und die Besoffenen durchzählen, die mit in den Flieger steigen. Das mache ich manchmal, weil ich immer denke, Kinder und Besoffene haben verlässliche Schutzengel. Je mehr davon an Bord sind, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass auch ich halt ankommen werde, Steffi.
Das ist dein Ernst? Also waren wir beide zu lange auf der Lebensfreude-Messe? Kannst ganz offen mit mir reden.
Was ich ein Schutzengel glaube.
Bespritzt du den Piloten beim Reinkommen auch mit Ruinenwasser?
Mit Ruinenwasser, stimmt.
Ich finde aber, das will ich ganz ehrlich sagen, auch wenn ich mich jetzt gerade über dich lustig gemacht habe, ich finde, dass es schön ist, dass es etwas gibt, das dir Halt gibt.
Ja.
Es hätte auch Wissenschaft sein können. Nun ist es halt das, was es ist. vielleicht meldest du dich nächste Woche mal bei Telegram ab.
Kann ich deine Kinder vielleicht am Samstag, wenn ich fliege, mitnehmen?
Weil dann, nee, aber ich könnte mir einen reinstellen.
Ich muss sagen einmal, das Absurde ist, dass ich überhaupt gar keine Ahnung habe, wo meine Flugangst überhaupt herkommt. Mir ist noch nie irgendwas Schlimmes auf irgendeinem Flug passiert, außer die üblichen Turbulenzen, die wahrscheinlich gar keine waren. Ich habe ja auch noch Klaustrophobie. Das heißt, bevor ich im Flieger steige, denke ich, okay, wahlweise stürzen wir ab oder ich werde einfach bekloppt, weil ich 5 Stunden in einer kohlenstofffaserverstärkten Kunststoffkapsel sitzen muss mit sehr dünnem Luftdruck. Beides ungeil. Aber dank dieses Podcasts weiß Steffi jetzt inzwischen ja, wie man sich ein Haus aus Moos baut. Mhm. Steffi weiß, wie man Müll trennt, wie man nackt Ringtennis spielt. Dann werde ich auch fliegen lernen.
Ich möchte korrigieren, ich weiß nur, wie man sich mit Moos den Hintern abwischt. Aber das kann ja auch helfen toll. Auf einem längeren Flug.
Ja, oder wenn man abstürzt, dann kommt es vielleicht auch mal zum Tragen, dass man weiß, wie man in der Wildnis. Guck mal. Ist die Folge dann nämlich wieder wichtig.
Nehmt mich doch einfach mit.
Genau.
Ich möchte aber auch deine Bedenken ein bisschen in den Stecker ziehen, dass du jetzt hier als verrückt abgestempelt wird. Ich finde, also Fliegen ist ja auch so ein Buch mit 7 Siegeln.
Für mich zumindest.
Es ist ja nichts klar. Wenn man in den Zug springt, dann weiß man, was einen erwartet. Beim Fliegen sind es 1000 Fragen, die einen belasten. Sowas wie, habe ich noch die kleinen Feiglinge in der Tasche? Oder müssen die noch vor der Sicherheitskontrolle verzehrt werden? Kann man offene Schuhe anziehen im Flieger? Oder steigt man dann schon mit einer Blasenentzündung in Rhodos aus? Also, sowas ist ja alles auf einer Zugreise zum Beispiel kalkulierbar. Da kann man das ja auch noch korrigieren. Weißt du, aber im Flugzeug, da kannst du ja nicht auf 11.000 Meter Höhe sagen, stopp, ich muss mal in meinen Koffer, ich habe da noch die Strickjacke drin. Deshalb verstehe ich das auf eine Art.
Das Ding ist, dass ich es ganz interessant finde, dass du gerade in der heutigen Folge sagst, wie zuverlässig so und planbar so eine Zugfahrt doch ist, nachdem du vergangenes Wochenende 13 Stunden gebraucht hast auf einer 5-Stunden-Strecke. Aber in 8 verschiedenen Zügen.
Und auch Ländern, glaube ich. Wir sind so oft umgeleitet.
Über Kroatien bist du ja zurück nach Deutschland.
Bin ich von Holland nach Hamburg gefahren. Ja. Aber da hätte ich ja jederzeit Zugriff auf meine Strickjacke gehabt, wenn es nicht 40 Grad im Schatten gewesen wäre. Das ist ja ein großer Unterschied. Da kommen wir vielleicht in der nächsten Folge mal drauf. Da kann ich ja schon mal darauf hinweisen, wir werden nämlich eine Urlaubsfolge machen. Ah, und vielleicht auch 2. Und da ist dann noch eure Mitarbeit erforderlich. Da kommen wir dann am Schluss dieser Folge drauf.
Ich musste so lachen. Wir hatten so ein bisschen Standleitung, Steffi und ich, als sie in diesen 8 verschiedenen ICEs saß am, wann war das? Freitag, ne? Letzte Woche?
Nee, Samstag.
Ach, der Tag, wo ja nur 38 Grad
Richtig.
Waren, genau. Und dann haben wir immer so hin und her geschrieben, dann hat Steffi mir immer so geschrieben, ja, jetzt fährt der Zug wieder nicht, jetzt fahren wir hier irgendwie seit 2 Stunden 10 km/h und irgendwann hast du geschrieben, wir fahren jetzt 30 km/h, ich glaube, ich muss kotzen. Also für mich war deine 13-Stunden-Fahrt wirklich steter Quell der Freude. Das haben wir richtig
Spaß gemacht. Ich glaube, das waren die erfolgreichsten Instagram-Stories meines Lebens.
Ja.
Aber
tja,
genug von mir.
Wenn ihr die verpasst habt, dann müsst ihr wohl Steffi mal lieb reinfolgen.
Genau. Genug von mir. Ich möchte kurz erwähnen, mit wem ich gesprochen habe. Mhm. Oder interessiert das überhaupt gar keinen mehr?
Doch.
Oder heilen wir uns jetzt hier selber?
Nee.
Ich habe mit Fabian Sonius gesprochen. Der ist Pilot, fliegt vor allen Dingen Langstrecke für eine Fluggesellschaft, die vor allen Dingen Leute in die Ferien bringt. Für mich Langstrecke und Ferien kommt nicht so richtig zusammen. Mhm. Da muss man reich sein. Aber nur gut, andere Leute können sich das offensichtlich leisten. Und zusammen mit seinem Kollegen, der nicht nur Pilot ist, sondern auch ein Psychologiestudium absolviert hat. Manche Leute kriegen den Hals nicht voll.
Mein Gott, wirklich.
Ja, also mir hätte es auch gereicht. Aber nun gut, er wollte das. Die beiden bieten unter Flugangst besiegen Workshops und Coachings an. Und das ist auch ihr Insta-Handle und ein Buch gibt's auch. Mit dem habe ich gesprochen, dazu später mehr. Da werden wir Annemarie und alle, die ähnliche Bedenken haben, heilen.
Und jetzt starten wir mit meinem Flexperten. Und das geht mir richtig ans Herz, denn es ist Cyrus Sadri. Und wer von euch in den 90ern in Norddeutschland Radio gehört hat, der kennt diesen Namen vielleicht. Cyrus war nämlich Moderator der ersten Stunde bei Enjoy. Es ist der Radiosender, der diesen schönen Podcast hier produziert.
Bei Radio Bremen war auch.
Bei Radio Bremen war auch. Also Cyrus war ein sehr doll beliebter und talentierter Radiomoderator bei Enjoy und Radio Bremen und hat aber dem Radio irgendwann den Rücken gekehrt, weil er gesagt hat, nö, ich mache jetzt Pilot. Wie man es halt so macht. Und er hat dann seinen Porsche verkauft. Um sich die Ausbildung leisten zu können.
Man muss aber sagen, nicht jeder, der hier arbeitet, kann sich einen Porsche leisten. Cyrus war immer ein sehr, sehr sparsamer Mensch. Ein besonderer Typ.
Genau, irgendwie. Und er hat Opfer gebracht, die unser eins gar nicht bringen könnte. Wer hat sie gebracht? Und dann ist er Berufspilot geworden, fliegt jetzt schon seit, glaube ich, über 20 Jahren. Und deshalb ist er 1A-Ansprechpartner für all meine dummen Fragen. Und Cyrus ist wirklich die Gewissenhaftigkeit in Person. Also Steffi und ich sind noch nie mit ihm geflogen, aber wir haben mit ihm bei Enjoy gearbeitet. Und Steffi, wenn der so gewissenhaft fliegt wie der, der Songs von Captain Jack moderiert hat in den 90ern, dann sind wir in guten Händen. So einen Zahn kann er uns direkt mal ziehen. So eine Pilotenausbildung absolviert man nicht auf einer Arschbacke. Da muss man schon mit allen Sinnen teilnehmen.
Das würdest du nicht schaffen, wenn du das auf einer Arschbacke nur machst. Das ist zu schwer. Also erstmal einfach alleine für sich, was man da lernen muss, ist okay. Aber halt diese Komplexität, dass es 14 Fächer sind. Und dann hast du halt sowas wie allgemeine Navigation. Das heißt, du musst ganz viel Trigonometrie machen. Bei mir war die Schule schon länger her. Und dann musstest du dann mit Cosinus und Sinus und so arbeiten, ne? Und da darfst du dich auch nicht bei vertun. Und andere Fächer sind ähnlich kompliziert. Also das sind, ich glaube, es gibt insgesamt 10.000 Prüfungsfragen von der EASA, also von der Europäischen Luftfahrtbehörde. Und die musst du alle im Prinzip beantworten können. Und das ist schon nicht einfach. Also das auf einer Arschbacke funktioniert nicht. Da wirst du nicht die Pilotenlizenz kriegen.
Also wer das alles erfolgreich hinter sich gebracht hat, der wird es schon richtig wollen. Jetzt sind seit seiner Ausbildung ja schon ein paar Jahre ins Land gezogen unter uns. Kennst du wirklich noch alle Knöpfe im Cockpit? Oder denkst du dir auch manchmal, was passiert wohl, wenn ich hier drauf drücke?
Nee, wir müssen in der Tat, kennen wir jeden Knopf im Cockpit. Da sind allerdings auch Knöpfe, die sind nur für Maintenance da, also nur für die Techniker. Da wissen wir, okay, der Knopf heißt, da steht auch alles dran. Also da steht ja drauf, so und so, dieses System wird dadurch kontrolliert. Und die Systeme müssen eigentlich alle können.
Ich kenne viele Leute, die nicht wissen, was das der Pfeil neben der Tankuhr im Auto heißt.
Ja,
so.
Ja.
Und das finde ich wirklich beeindruckend.
Ja, das stimmt. Also mich beruhigt das erstmal auf jeden
Total.
Fall, was er so sagt. Was macht ihr denn überhaupt während des Flugs, Cyrus? Also fliegen ist erstmal klar, aber was macht man denn genau?
Wir haben halt Phasen, da ist es extrem stressig, wie Start und Landung zum Beispiel. Alles am Boden ist immer sehr stressig, weil es immer zeitraubend ist. Das heißt ja auch immer so schön in der Fliegerei, eine Verspätung holt man am Boden ein und nicht in der Luft. Und deswegen ist es am Boden und in der Bodennähe immer sehr stressig für uns. Und wenn wir dann einen Reiseflug haben, dann ist es nicht mehr ganz so stressig. Also einer von uns beiden fliegt dann das Flugzeug, das entscheiden wir vorher. Wer hinfliegt und wer zurückfliegt, also ich mache es bei mir immer so, die Co-Piloten dürfen immer entscheiden. Und dann ist halt derjenige, der fliegt, der kontrolliert halt den Flugweg, überwacht das Flugzeug und dass der Autopilot das richtig macht. Und der andere funkt in der Regel und dokumentiert den Spritverbrauch und solche Sachen. Also ein bisschen was zu tun hat man immer. So richtig langweilig wird es eigentlich nicht.
Steffi, ist dein erster Gedanke, wenn du das hörst, auch, ach cool, wenn der andere zurückfliegt, kann man ja schön was trinken.
Ja, genau, das habe ich auch gedacht. Das ist praktisch.
Kann man natürlich leider nicht. Gut für uns erstmal. Es sollte aber auch nur eine Überleitung sein zum Thema, wie ist denn das mit Alkohol als Pilot oder Pilotin?
Man darf bis 8 Stunden vor Dienstbeginn Alkohol trinken, muss aber zum Dienst 0 Promille haben. Ich habe für mich die Regel, weil das die alte Regel war, früher 24 Stunden vorher, außerdem mag ich sowieso keinen Alkohol. Insofern ist es bei mir eh kein Problem. Aber nee, man muss immer nüchtern sein. Auch man darf dann auch nicht während des Fluges dann die Flasche Rotwein rausholen und sagen, so jetzt fliegst du ja zurück und jetzt kann ich. Das macht man nicht.
Problematisch wäre es, wenn man Cyrus Salzbrezeln und Reiswaffeln verbieten würde, weil die liebt er ja.
Die liebt er. Der hat hier im Studio, wenn er zur Sendung kam, immer in seinem Körbchen dabei gehabt. Ich habe es geliebt, sein Moderationskörbchen. Also selbst wenn es nach Mallorca geht, Dosenbier bleibt im Cockpit geschlossen. Und es läuft auch nicht auf Vertrauensbasis, sondern es gibt tatsächlich random Alkohol- und Drogentests.
Schon ein paar Mal gehabt. Da kommt dann jemand von der Luftfahrtbehörde, nicht von deiner eigenen Airline, sondern kommt jemand von der Luftfahrtbehörde und sagt, guten Tag, kommen Sie bitte mal mit. Wir machen hier einen zufälligen Alkoholtest. Und manchmal ist auch Drogentest, das habe ich selber noch nicht gehabt, aber die Kollegen haben es schon gehabt, dass du dann mit dem Beamten dann auf die Toilette gehst und dann musst du eine Urinprobe abgeben.
Das ist eine absolut vertrauensbildende Information, von der ich bisher ausgegangen war, aber ich wusste es nicht, ob es wirklich so ist. Also ich habe jetzt auch nicht gedacht, dass Pilotinnen und Piloten irgendwie in München direkt aus dem Champagnerglas im P1 rüber ins Cockpit steigen
dürfen. Aber man weiß nicht, für die ist ja auch Alltag, weißt du?
Ja, und manchmal laufen die auch so an einem vorbei und dann denke ich immer, oh, der sieht müde aus, weißt du?
Ist das nur Davidoff? Ja.
Frage, gibt es eigentlich Flughäfen, bei denen einem als Pilot der Schweiß ausbricht? So wie Autofahrer, die sagen, Verteilerkreisverkehr Landsberg am Lech West, fahre ich nicht. Ich habe gegoogelt, was der komplizierteste Kreisverkehr Deutschlands ist. Verteilerkreisverkehr Landsberg am Lech West.
Landsberg viel Glück, alle, die da heute noch rum müssen.
Genau, gute Fahrt. Auf jeden Fall gibt es so Flughäfen, wo man schon bei der Vorstellung ein bisschen hektisch wird.
Also wenn der Flughafen so schlimm ist, dass man Schweißausbrüche kriegen würde, dann ist es in der Regel ein Spezialflughafen, wo man sowieso eine Ausbildung vorher braucht. Großes Beispiel bei uns in Europa ist Madeira. Also Funchal, Madeira. Der Flughafen, da muss man vorher eine Simulatorausbildung gemacht haben, nur für diesen Flughafen. Und ich bin froh, dass ich die nicht habe, denn ich beneide die Kollegen nicht, die dahin müssen, weil Funchal ist nun wirklich manchmal sehr tricky. Innsbruck ist auch noch ein Flughafen, der nicht ganz ohne ist, wenn das Wetter schlecht ist. Aber auch Innsbruck ist eine Spezialeinweisung mit Simulator. Und dann ist man eigentlich fit, wenn man diese Einweisung gemacht hat. Also dann kriegt man das ja beigebracht von jemandem, der sich damit auch auskennt. Und dann übt man das. Und dann übt man das auch, wie das ist, wenn ein Triebwerk ausfällt und man muss da wieder aus der Schlucht in Innsbruck rauskommen. Und dann hat man auch die Confidence, wie wir das so schön sagen. Wir sprechen ja sehr viele Anglizismen in der Fliegerei. Dann hat man die Confidence, das zu machen. Und dann hat man auch keine Schweißausbrüche mehr. Die griechischen Inseln sind vom Wind her immer tricky. Da muss man halt aufpassen und man muss es halt wissen. Aber auch dann ist es okay. Hamburg ist halt auch immer, wenn man nach Hamburg fliegt, ist halt immer Sturm in der Regel. Da muss man halt aufpassen.
Ich habe gerade so eine Liste angefertigt, wo ich mögliche Reiseziele für dich gestrichen habe.
Ja, Madeira, Innsbruck, Hamburg. Da wohne ich ärgerlicherweise.
Griechische Inseln.
Ja, da war ich ja gerade letztes Jahr. Und ohne Scheiß, das war wirklich sehr windig. Ich habe mich eingeschissen. Und wirklich, das war nicht so schön, die Landung auf, wo war ich denn? Kreta. Ich habe es überlebt, ne? Alle wieder beruhigen. Kommen wir zu den sogenannten Wetterverhältnissen, wo wir da gerade schon waren. Windsturm, was ist mit Schnee und Eis? Also gibt es irgendwie Wetterlagen, die schwierig sind für die Confidence?
Also Schnee macht eigentlich nur am Boden Probleme wegen Verspätung. Wir haben jetzt im letzten Winter sind wir öfter nach Arvidsjaur geflogen. Das ist in Nordschweden. Da war im Winter alles vereist, also eine vereiste Bahn. Da machen die nur so eine leichte Sandschicht drüber. Da hatte ich ein bisschen Bammel beim ersten Mal, weil ich dachte, aber es hat dann sehr gut geklappt. Also die haben das wirklich gut vorbereitet da, den Flughafen. Und da muss man halt sehr vorsichtig sein. Also Schnee und Eis sind erstmal jetzt nicht so schlimm, außer dass man halt Verspätung meistens hat, weil die Enteisung des Flugzeugs halt ewig dauert. Der Sturm ist wiederum eine Herausforderung. Das kann auch dann irgendwann an das Limit des Flugzeugs gehen, dass man sagen muss, okay, an dem Flughafen kann ich nicht landen, weil der Wind von der Seite zu stark ist. Da muss ich halt einmal auch zu meinem Ausweichflughafen hingehen. Was jetzt auch nicht gefährlich ist, sondern nur halt wieder, ich bin halt nicht da, wo ich hin will, muss unter Umständen ins Hotel gehen ungeplant, die Passagiere auch, weil wir nicht mehr wegkommen aus diesem Flughafen jetzt. Also es ist dann organisatorisch immer ein Problem, aber es ist halt von der Sicherheit kein Thema.
Er skizziert diesen Beruf Flugkapitän so, als wäre es wie zwei vor Ablage machen in einer Versicherung. Er ist sehr chillig.
Du kannst den schwedischen Ort auch mit auf die Liste packen, wo du so ein bisschen so,
ich
so
nicht verstanden.
Ein Schäufelchen
Sand. Ich fand das lieb, dass er gesagt hat, dass das in Nordschweden ist. Das fand ich ganz lieb. Er weiß, mit wem er es zu tun hat.
Dann haben wir noch Geräusche im Flugzeug oder Luftlöcher. Also wann sollte ich persönlich anfangen, das Glaubensbekenntnis zu rezitieren? Ist ja die logische Frage.
Was der Volksmund als Luftloch bezeichnet, ist in der Regel eine Windscherung. Also der Wind hat sich gedreht in seiner Richtung oder in seiner Intensität. Und das Flugzeug hat dadurch einen höheren Auftrieb oder einen geringeren Auftrieb und verlagert dadurch seine Fluglage im Raum. Das kann manchmal ganz abrupt passieren, aber es in der Regel ist es eine Form von Turbulenz. Also das ist jetzt nicht ein Loch in der Luft, wo man durchsackt, sondern es ist einfach die Windrichtung hat sich gedreht. Und das ist erstmal ja nichts Schlimmes. Was Geräusche angeht im Flugzeug, das Flugzeug macht unterschiedliche Geräusche. Das ist halt eine komplexe Maschine. Sehr markant sind diese pfeifenden Geräusche, gerade am Boden, wenn wir jetzt durch die Gegend rollen am Boden, dann hört man die unterschiedlichen Pumpen sehr laut, die man jetzt im Reiseflug jetzt nicht hören würde wahrscheinlich. Das sind dann in der Regel Hydraulikpumpen, die an- und ausgehen. Beim Airbus gibt es auch dieses Besondere nach der Landung, dass dann so an der Tragfläche so ein bellendes Geräusch zu hören ist. Dieses so macht der Flieger dann. Das ist, manche sagen, oh, komisch, das Flugzeug ist kaputt. Nein, es ist nicht kaputt. Das ist die sogenannte Power Transfer Unit, die dann anspringt und einen Testlauf macht. Und das klingt halt wie so ein Hund, der bellt. Soll so sein. Auch wenn die Klospülung ist ja auch ein Vakuumsystem. Das hört man oft auch auf Sitzplätzen, wenn diese Klospülung bedient wird. Und wenn die Klappen ausfahren, das sind Hydraulikmotoren, die machen auch Geräusche. Die Triebwerke machen Geräusche. Wenn der Reverser aufgeht nach der Landung, das macht Geräusche. Also ein Flugzeug macht eigentlich immer irgendwelche Geräusche.
Mich überrascht nicht, dass Cyrus erklärt, dass es natürlich alles normal und nicht schlimm ist. Zum einen macht er das ja jeden Tag und er weiß natürlich auch, ich habe Angst und andere, die zuhören, haben auch Angst. Ich weiß sehr zu schätzen, dass er da auch so ein bisschen Ruhe ausstrahlen will, aber er wird ja wohl auch mal Angst gehabt haben in seinem Pilotenleben. Lüge uns doch nicht an.
Angst nicht, aber es gibt schon Situationen, da muss man halt sich konzentrieren. Also ich glaube, die meisten Probleme wird der Passagier gar nicht merken. Weil so ein Flugzeug ja immer sehr große Redundanzen hat. Also wenn ein System ausfällt, heißt es ja nicht, dass das Flugzeug dann abstürzt, sondern dann ist halt ein System weniger davon dreien. Dann kann das Flugzeug ganz normal weiterfliegen. Also der Passagier würde das gar nicht mitbekommen, dass da jetzt gerade ein System ausgefallen ist, was für die Navigation oder so zuständig ist. Ich kann mir nur Notsituationen vorstellen. Ich hatte noch keine richtige Notsituation. Ich kann mir nur Situationen, die wir halt im Flugzeug üben, im Simulator üben, vorstellen, dass es dass was ausfällt, was wirklich dazu führt, dass wir jetzt Notlanden oder Sicherheitslandung durchführen müssen. Und dann würde man das aber auch sofort kommunizieren. Dann würde ich ja dann den Passagieren sagen, hier spricht der Kapitän, ich bitte um ihre ungeteilte Aufmerksamkeit. Dann würde ich mal aufhören, was zu hören und Earpods rausnehmen und so. Sondern dann würde ich mal aufpassen, weil dann hat der Kapitän was zu sagen, dass nämlich irgendwas jetzt problematisch ist und dass wir jetzt notlanden oder sicherheitslanden werden. Also so Geheimnistuerei machen wir eigentlich nicht.
Ich würde gerne kommen zu etwas, was so ein bisschen mein Roman Empire ist, wo ich sehr oft drüber nachdenke. Ja. Und zwar, es nennt sich Dunning-Kruger-Effekt. Und dieser Dunning-Kruger-Effekt besagt, runtergebrochen, dass Menschen sich bei komplizierten Dingen gerne selbst überschätzen. Also je weniger man über ein Thema weiß, desto schneller überschätzt man sich. Und so verhält es sich nämlich auch mit der Frage, ob wir Menschen uns eigentlich in einer Notlage zutrauen würden, den sogenannten Vogel zu landen. Ja. Also rumgesponnen, Worst Case, Pilot, Pilotin außer Gefecht, Co-Pilot auch. Und dann komme ich aus Reihe 9 und biete Hilfe an. Da ist es so, Steffi, dass Männer sich da eher berufen fühlen, das Bier zur Seite zu stellen, mal eben ein Flugzeug zu landen. Und es gibt von Signal mit C, nicht der Messenger, sondern Signal mit C, das ist ein amerikanisches, weiß nicht, Meinungsforschungsinstitut. Die haben letztes Jahr so einen Umfrage-Poll gemacht und 36% der Männer haben gesagt, traue ich mir zu, ja, das, den Vogel kriege ich runter. Und bei Frauen waren es nur 16%. Und das, liebe Menschen, die sich zu diesen 26 beziehungsweise 16% zählen würden, ist ein Paradebeispiel für den Dunning-Kruger-Effekt. Denn Cyrus sagt, so einfach ist nicht. Cyrus, wie bringe ich den Vogel denn runter, wenn Pilot und Co-Pilot ihn tatsächlich ausfallen?
Da fliegendes Personal sehr oft auch selber Passagier unterwegs ist, würde ich immer erstmal gucken, gibt es einen anderen Piloten oder andere Pilotin im Flugzeug. Außerdem sind wir immer zu zweit, das ist ja nie, sind ja nie beide Piloten out of order. Wir müssen ja auch immer unterschiedliches essen. Wir wohnen ja nicht zusammen. Das heißt, wir haben nicht gleichzeitig irgendeine Infektionskrankheit bekommen. Wir haben nicht dasselbe vorher gegessen. Und im Flug essen wir auch immer unterschiedliche Nahrungsmittel. Das heißt, die Chance, dass beide vorne im Cockpit gleichzeitig ausfallen, ist relativ gering. Oder eigentlich fast null.
Das finde ich so spannend mit dem unterschiedlichen Essen. Das ist sehr blitzgescheit.
Ja, das ist eine Vorsichtsmaßnahme, die man ruhig mal transparenter machen müsste.
All das, was Cyrus gerade gesagt hat, auch mit diesem getrennt unterschiedliche Sachen essen und so, beruhigt mich sehr, aber ich höre für den Fall der Fälle trotzdem bei den Sicherheitshinweisen des Bordpersonals sehr strebsam zu. Auch weil ich das so, und ich glaube, das haben wir beide gemeinsam, ich finde das auch einfach so unfreundlich, wenn die da schauspielerisch über sich hinauswachsen und nobody gives a shit. Deshalb gucke ich mal hin und nicke ich auch immer so anerkennend.
Das ist die Hölle, wenn man irgendwo mal steht und man erzählt anderen Leuten was und keiner hört zu.
Exakt. Aber du und ich, wir sind da offensichtlich nicht die Einzigen, die da aufmerksam zuhören, denn Cyrus macht das nämlich auch.
Also wenn ich als Passagier bei einem fremden Flugzeug, mir fremden Flugzeugmuster fliege, passe ich auch auf, weil die Informationen schon sehr wichtig sind. Da gucke ich schon, wo ist der nächste Notausgang? Also dass man das so, auch wenn ich ins Hotel gehe, gucke ich mir, wo der Notausgang ist. Ja, weil in der Luftfahrt sind viel mehr Luftfahrtangestellte, Bedienstete in einem Hotel gestorben als in einem Flugzeug.
Na, nächster cool. Urlaub zelten?
Ja, es ist sowieso eine neue Angststörung. Also dann weiß ich nicht, falls ich heil ankomme auf Mallorca am Samstag, schlage ich mir danach im Pool den Schädel auf. Also das ist ja auch nicht so. Lass uns nochmal bei den Passagieren bleiben. Weil wenn da einer schon ratzevoll einsteigt, dann bekommt er wahrscheinlich auch nicht mehr das Prädikat Lieblingsgast verliehen. Steffi, für dich wird es jetzt interessant. Nicht wegen ratzevoll, nicht wegen Grauburgunder, sondern weil ich glaube, dass du jemand bist, der gerne ein guter Gast ist.
Aber ich trinke nicht.
Dann hör weg.
Die Sache mit dem Alkohol, es gibt ja die Beförderungsbedingungen, die ABBs. Und da steht drin, wenn du alkoholisiert an Bord kommst, kann dich die Airline und der Kapitän vom Flug ausschließen. Es gibt öfter mal Themen, es gibt ja auch Destinationen, wo es prädestiniert ist, dass die Passagiere gerne mal einen schon einen Tee haben. Ist immer eine Frage, wie die Leute sich benehmen. Also ich habe erstmal gegen Betrunkener in der Passagierkabine habe ich erstmal per se nichts, wenn die sich benehmen. Weil meistens sind die dann sowieso, wenn das die Luft im Flugzeug dünner wird, wenn wir hochsteigen, wird ja die Luft ein bisschen dünner, weil der Druck abfällt. Und dann schlafen die sowieso sofort ein, weil das macht sehr schläfrig. Also die Kombination Alkohol und niedriger Luftdruck macht eigentlich sehr schläfrig. Deswegen ist es oft so, dass die Betrunkenen die sind, die am ersten schlafen. Aber wenn einer schon pöbelnd reinkommt, dann fliegt er raus.
Kannst du im Flieger gut schlafen? Du bist ja allgemein eine gute Schläferin. Bist du auch eine gute Flugschläferin?
Ja, natürlich. Ich komme rein und schlafe weg. Ich brauche nicht mal den niedrigen Luftdruck. Wenn der niedrige Luftdruck zu niedrig ist, dann muss man mir ab und zu mal so einen Wattebausch vor die Nase halten. Vermutlich lähmt mich das komplett. Nee, aber ich wollte noch mal darauf hinweisen, ich trinke nie was im Flugzeug, weil ich das total stressig finde, wenn man schon so müde ankommt am Ziel.
Ich glaube, ich habe ja doch vielleicht mal irgendwie so ein aus lauter Panik habe ich mir da vielleicht mal eine Flasche Prosecco reingeknallt oder so. Das könnte schon sein. Jeder hat so seine Möglichkeit, in diesen Flug zu kommen. Also mein erster Eindruck zählt, man sollte sich ein bisschen zusammenreißen, weil wenn man komplett rotzevoll ist und das Flugzeug muss wegen einem zwischenlanden, weil es überhaupt nicht gut geht, dann kann das richtig Kohle kosten. So, und dann gibt es ja auch immer wieder den Hinweis, dies ist ein Nichtraucherflug. Da denke ich immer ja, no shit, Sherlock, das weiß ja nun jeder. Aber nicht jeder weiß offensichtlich, dass man sich hier jetzt nicht eine Kippe anmacht.
Du wirst nicht glauben, wie oft wir das haben. Also gerade seit es die Vapes gibt, denken viele Leute, naja, Vape ist ja nicht Rauchen. Und es gibt auch noch den Klassiker, da geht jemand auf die Toilette, steckt sich eine Zigarette an und der Rauchalarm geht los. Was okay. ein schwerer Eingriff in die Flugsicherheit ist und schwere strafrechtliche Folgen hat. Und da hat man sehr schnell Handschellen an, wenn man dann ankommt. Also dann landen wir irgendwo, wenn jemand geraucht hat und dann kommt die dortige Bundespolizei oder die Verkehrspolizei des jeweiligen Landes und holt denjenigen Handschellen ab vom Flugzeug, weil das ist ein schwerer Eingriff in die Luftsicherheit und das passiert leider immer wieder.
Es ist vielleicht eine Möglichkeit, wenn man sonst immer sehr lange auf dem Mietwagen wartet, aber es macht halt einen schlechten Eindruck. Aber das ist sehr interessant. Ich habe nämlich auch immer gefragt, warum sagen die das noch? Ja. Gibt es hier Passagiere, die vor 30 Jahren das letzte Mal geflogen sind? Aber jetzt weiß ich.
Aber findest du es nicht auch? Ich finde es bis heute so unvorstellbar, dass man mal beim Fliegen rauchen durfte. Und vor allem die Älteren unter euch erinnern sich vielleicht die Art und Weise, wie der Raucher vom Nichtraucherbereich abgesperrt
war. Das war mit einem kleinen Vorhang. Ja, war
das heißt, dann saßen da hinten irgendwie, was weiß ich, die letzten 10 Reihen Leute, die sich auf dem Flug nach Hurghada eine Kippe nach der anderen und dann hat man so einen kleinen dünnen Vorhang zugemacht und sich gedacht, aber ab hier riecht es ja jetzt nicht mehr. Das ist so skurril. Das ist noch skurriler, als sich vorzustellen, dass man in einer Bahn oder im Restaurant rauchen durfte, aber im Flugzeug. Mhm. Aber ja, gut, jetzt nicht mehr. Ihr habt es, glaube ich, verstanden. Was haben wir noch auf dem Zettel? Flugmodus. Ich kriege ich kriege Puls. Ich weiß nicht, achtest du drauf, ob Leute...
Ich hasse das. Ich beobachte das jedes Mal und das sind immer die geschäftsmännischsten Personen.
Ja, die haben noch ganz viel zu tun, ne?
Die haben noch ganz viel zu tun. Mhm. Die teilen noch dies und das und dann schreiben die noch was und dann verschicken die noch eine Mail. Dann kommt noch mal ein Foto für Mutti oder für die Familie zu Hause. Das macht mich nervös.
Ja, und ich denke dann natürlich auch, wenn hier nicht alle sofort einen Flugmodus anhaben, stürzen wir direkt ab. Es ist vermutlich Quatsch, oder?
Sollte man für Start und Landung machen, aber die meisten Flugzeuge sind ja mittlerweile zugelassen. Viele Flugzeuge haben auch WLAN. Also bei unseren Flugzeugen gibt es auch WLAN. Die darfst du halt dann ab 10.000 Fuß Höhe, also wenn der Startvorgang beendet ist und man halt in der Richtung Reiseflug unterwegs ist, darf man ja WLAN anmachen. Das Problem ist, liegt eher dann bei den Leuten selber, wenn sie das Handy anlassen und nicht auf Flugmodus machen, dann ist in der Regel die Batterie leer, wenn sie ankommen. Weil das Handy halt immer versucht, dann eine Funkverbindung aufzubauen.
Hast du im Flugzeug Lieblingsplätze? Also wenn du dir Plätze buchst, gibt es da irgendwie...
Die Entscheidung wird mir abgenommen von allen anderen, mit denen ich wegfliege. Meistens.
Haben die Lieblingsplätze?
Aber sonst würde ich gerne am Fenster sitzen, weil man da seinen Kopf schön anlehnen kann.
Aber achtet ihr beim Buchen auf sowas wie weiter vorne, weiter hinten?
Weiter billig, gucke ich.
Lass uns bitte ganz weit billig sitzen.
Das ist mir egal. Du musst ja überlegen, ich habe ja auch ganz kompakte Maße. Man könnte mich ja theoretisch auch ins Gepäckfach legen oder so unter den Vordersitz schieben. Auch das würde ja für mich durchaus reichen und ich schlafe ja eh.
Aber dann wärst du doch eine richtig günstige Passagierin.
Wäre ich, aber mich fragt ja niemand. Und okay. Ich glaube, mit dem Argument kann man bei keiner Airline punkten.
Ich glaube auch nicht. Aber sehen Sie, wie klein sie ist. ja, Frage an Cyrus, wo sind denn eigentlich die besten Plätze? Also außer die ganz vorne, die ersten Reihen, wo es dann Champagner und Käseplatte gibt.
Also vor dem, es hängt natürlich von der Konfiguration der Kabine ab. Da macht ja jede Airline so ein bisschen was anderes, aber die meisten Airlines haben das so, dass bis zum Overwing-Exit, also bis zur Tragfläche, der Sitzabstand ein bisschen größer ist. Und natürlich an den Overwing-Exit sind die Abstände noch mal viel größer, weil das ja ein Evakuierungsweg ist. Man darf keinen Alkohol trinken, man muss Englisch sprechen. Also ich nehme ganz gerne den Overwing-Exit, weil ich da viel Platz habe. Und die allerletzte Reihe vom Flugzeug finde ich auch ganz cool, weil da meistens wenig Leute sitzen. Also oft wird das Flugzeug so besetzt, dass die letzte Reihe frei bleibt oder dass es nicht ganz, dass da nicht viele Leute sitzen oder dass da die unbegleiteten Kinder sitzen zum Beispiel. Die sitzen auch immer in der letzten Reihe oder bei den meisten Airlines in der letzten Reihe. Die finde ich ganz cool und man hat es halt sehr nah zur Toilette oder zur Aft Galley, also zur hinteren Galley, wo man dann mal noch mal fragen kann, ob man noch mal einen Apfelsaft haben kann.
Also ich sag noch eine Sache dazu. Ich würde mir natürlich niemals anmaßen, so einen Platz zu nehmen mit zu viel Beinfreiheit.
Also jeder Platz.
Was fände ich jetzt von mir frech?
Ja.
Und wo sitzt du denn am liebsten?
Ich muss immer am Notausgang sitzen, weil mein Freund unhandlich groß ist. Ja, Steffi.
Und weil du auch in Not sein könntest.
Und weil ich auch in Not sein könnte. Aber weißt du, wo ich am liebsten sitzen würde, wenn ich es entscheiden dürfte? Hey, darf ich nicht. Aber wenn ich dürfte, als Klaustrophobikerin, das möchte ich auch allen empfehlen, ganz hinten, weil je weiter hinten du sitzt, desto größer wirkt das Flugzeug auf dich.
Ach so.
Und ich habe mal den Fehler gemacht, in der ersten oder zweiten Reihe zu sitzen, weil ich irgendwie dachte, ach, dann ist man schnell drin, schnell raus. So.
Sitze ich neben Prominenten auch?
Ja, nicht da ganz vorne, nicht da, sondern... Ja. Und dann habe ich mich da hingesetzt und dachte, ach du Scheiße, weil dann endete sofort hier das Flugzeug.
Verstehe.
Und die Panik wurde noch größer. Also am liebsten ganz hinten, offensichtlich sagt Cyrus ja auch, das sind ganz gute Plätze.
Und ganz nach hinten, über die ganze Zeit nach hinten gucken. Das
hey, da sitzen eh die coolen.
Ich mag das nicht hinten.
Warum nicht?
Weil man dann jede Darmbewegung der anderen Leute mitbekommt, da habe ich keinen Bock drauf. Dann siehst du schon irgendwie, da läuft einer jetzt sehr häufig mal.
Ja, das stimmt.
Aber nun gut, sucht euch doch einfach auch einen schönen Platz aus.
Sitzt doch, was ihr wollt. Sitzt doch, was ihr wollt. Zum Beispiel auf Mittelplätzen. Da gibt es auch noch eine Info zu.
Ich mache die Regel, wenn der Flieger voll ist, mache ich hier mal eine Ansage und sage, liebe Personen auf den Mittelplätzen, also auf dem Platz B und auf dem Platz E, euch gehören beide Armlehnen. Das habe ich jetzt Kraft meines Amtes bestimmt. Und alle anderen Passagiere halten sich bitte daran. Denn wenn man auf dem Mittelplatz sitzt, ist man schon so gearscht, weil man eingeklemmt ist von zwei Personen und dann nicht rauskommt, dass man dann wenigstens die Armlehnen für sich hat. Das finde ich, sollte Standard in allen Airlines werden.
Soweit von Cyrus.
Das ist so viel Frieden, was er dann zum Schluss aussendet.
Ja, ne? Reicht euch die Hände. Cyrus Sadri, Flugkapitän, ehemaliger Radiokollege, absolut stabiler Typ. Will nicht sagen, dass ich jetzt ultra Bock habe auf den Flug am Wochenende, aber ein bisschen beruhigter werde ich's Vater unser wohl beten. So.
Was ist deine Platznummer? Dass ich das manifestieren kann.
Weiß ich gar nicht,
dass
es dir gut kommt. Hey, das schreibe ich dir aber nochmal. Und du kennst mich. Ich werde kurz vor Flugmodus auch dir noch ein kleines süßes Selfie schicken, okay? Ach so, und folgt Cyrus bitte bei Mastodon und Blue Sky. Fliegt mal mit ihm, wenn ihr Glück habt. Ich bin auch noch nie mit ihm geflogen. Ich würde gerne mal mit dir fliegen. Kurzstrecke, aber nur bitte. Und nicht nach Madeira.
So, kurzes Thema, aber wir bleiben beim Thema Urlaub. Ne? Mhm. Du wirst ja auch was mitnehmen in den Urlaub.
Ja.
Du kleine Leseratte.
Ach so.
Was wird denn dein Beachread im bevorstehenden Sommerurlaub sein, Anne?
Yesteryear. Da war ich quasi machtlos. Da wurde ich von dir, von Sophie Passmann und dem kompletten Internet durchgeinfluenzt und ich möchte mit euch allen mitreden können. Also ich lese Yesteryear von Caro Clerberg.
Ja, wie ich schon gesagt habe, ich habe das ja bereits durch in Vorbereitung für unsere Folge Toxische Weiblichkeit. Ich finde, das kann ja auch mal jemand von Verantwortlichen zur Kenntnis nehmen, wie viel Herzblut hier in jede einzelne Folge fließt und wie viel Zeit. Da muss man ja richtig den Kopf benutzen, wenn man sowas lesen will.
Da muss
will.
Steffi viele Kilometer joggen mit einem Hörbuch, um diese ganze Recherchearbeit leisten zu können.
Ja, oder ein paar Euronen in die Hand nehmen. Und wir kennen Leute, die machen das ständig, den Kopf benutzen. Mhm. Das sind nämlich wirklich Leseratten. Anne ist das nur im Urlaub, oder?
Ja.
Ja. Also das sind Leute, die wirklich täglich mit einem heißen Tee an einem regenbetropften Fenster sitzen und einen dicken Schmöker wälzen. Und nicht nur da. Ich habe sie schon überall lesen gesehen, das Dreigestirn von Eat, Read, Sleep. Die sind Profis und ja, die bewahren uns mit ihrem Podcast vor Fehlkäufen und legen uns regelmäßig Must-Reads ans Herz oder ins Regal oder dir in den Koffer. Eat, Read, Sleep ist unser wirklich freundschaftlich verbundener Podcast von NDR Kultur. Und wenn ihr auch noch einen Buchtipp für den Urlaub braucht, dann solltet ihr das auf jeden Fall hören, das Produkt.
Haben wir schon gesagt, wie die Hosts heißen? Nein, ne?
Ich nicht.
Daniel, Jan und Katharina. Und ich finde, Katharinas Insta-Account macht richtig Bock auf im Urlaub lesen, weil... Katharina kennt sich nicht nur mit Büchern aus. Ich finde, die weiß auch, wie man gut Urlaub macht. Mhm. Dann postet die so Stories von der Côte d'Azur und dann hat die so einen Strandplatz im Westerlage, ein gutes Buch. Und dann macht die sich das schön, da ist Savoir-Vivre. Und dann liest die Bücher, von denen habe ich im Leben noch nicht gehört. Und dann denke ich immer, ach Mensch, hier, das möchte ich auch sein. Ich möchte auch eine Frau an der Côte d'Azur sein, die mit so einem Buch von Annie Ernaux da sitzt. Da sehe ich mich doch.
Aber die haben auch keine Angst vor Trash-Literatur zum Beispiel, nee, möchte ich sagen.
Offenbar alles.
Ja. Also wir waren immer die Frauen, die am Strand eine Chipstüte auf dem Bauch hatten, irgendein ja, Kind hinterher gekeift, also in meinem Fall zumindest, und auf dem Handy verträumt den Feed von Jeremy Fragrance durchscrollt
haben. Das möchte ich auch dieses Jahr noch.
Nee, das mal, da ist irgendwas nicht,
dem geht's nicht gut.
Nee, ja, such dir was anderes. Such dir was anderes, was du dir schön angucken kannst in diesem Urlaub. Und hört mal rein, Eat, Read, Sleep. Kriegt ihr da, wo Shakespeare und Tolstoi Podcasts hören würden, würden sie welche hören? Schade eigentlich. Das habt ihr verpasst.
Ja.
Ihr habt ARD Sounds verpasst. Nun gut, man kann nicht alles haben. Fabian Sonius ist mein lieber Flexperte, Pilot und ein einfühlsamer Unter-die-Arme-Greifer, wenn ihr wie unsere Annemarie von Flugangst geplagt seid und zusammen mit seinem Kollegen Timo, dessen Nachname mir gerade nicht einfällt, der auch noch Psychologe ist, bespielt er die Seite flugangstbesiegen.de und das Ganze auch bei Instagram. Jetzt weiß ich gar nicht, ob es .de ist, aber ihr könnt ja Suchmaschinen bedienen. Flugangst besiegen, da werdet ihr fündig. Fabian fliegt vor allen Dingen Langstrecke und das, Vorsicht, halbtags.
Hä?
So habe ich auch geguckt. Ich stelle mir nicht vor, wie so auf 12.000 Metern die Durchsage
halt,
kommt.
Stopp.
Hier ist der Captain. Es ist 14.30 Uhr. Geht die Kinder von der Kita abholen. So, macht, was ihr wollt. Es wäre ein Gag wert, aber er macht einfach nicht 4 Wochen im Monat fliegen, sondern er kümmert sich auch noch um seine Flugangst-KlientInnen und dafür braucht er ein bisschen Zeit. Denn, und du hast das vorhin schon angerissen, von Flugangst-Geplagten gibt es ja gar nicht mal so wenige.
Ja, es ist ja tatsächlich so, dass in manchen Studien sogar jeder vierte Deutsche Flugangst hat, andere sagen 15%. Das heißt, es sind auf jeden Fall über 10 Millionen Menschen in Deutschland mit Flugangst. Tatsächlich ist es ja so, dass ungefähr die Hälfte der Menschen, die Flugangst haben, das Fliegen komplett vermeiden. Aber im Flugzeug sitzt bestimmt so jeder achte bis jeder zehnte mit Flugangst.
Warst du da auch schon mal?
Witzig, ich wollte gerade sagen, das möchte ich nicht machen. Da würde ich mich richtig... Da hätte ich das Gefühl, die nervig, dann nervt man doch.
Wenn jetzt alle kommen, aber wenn nur die Leute kommen, denen es so geht wie dir, ist das doch vielleicht gar nicht falsch. Trau dich mal.
Okay.
Geh mal nach vorne. Ja,
mit dir zusammen würde ich mich das trauen, aber...
Wenn ihr euch grundsätzlich fürs Thema Ängste...
Was denn? Ich bin gar nicht drauf eingeschüttet.
Ja, was soll ich denn sagen? Du nimmst mich doch nicht mit. Ich habe doch schon zweimal gefragt.
Aber wir können doch mal sagen, wir fliegen zusammen, weiß ich. Muss ja kein Langstreckenflug sein. Mal nach München. Und dass du dann sagst, du gehst mal mit mir vorne ins Cockpit.
Am Ende des Tages bin ich ja auch ein bisschen Klimakumpel. Und diese ganze Folge bereitet mir diesbezüglich natürlich auch ein bisschen Bauchschmerzen. Ich würde ja natürlich immer nur gerne sagen, fahr doch lieber mit der Eisenbahn. Ja. Weißt du, da kann ich doch nicht einfach für Noppes, weil du dich nicht traust, da mal reinzuschnuppern, da jetzt dir die Hand halten. Ich kann dann wieder rausgehen und sagen, ciao. So. Also ich wollte gerade auf das Thema Ängste zurückkommen. Da gibt es ja diverse. Anne Radatz und Steffi Banowski haben da mal einen Podcast zugemacht über Phobien. Das war die Folge 81. Da haben wir gelernt, dass Angst ja ursprünglich mal für was gut war. Oder grundsätzlich eigentlich was Gutes ist, weil sie nämlich einem hilft, nicht zu sterben zum Beispiel.
Ja.
Beim Thema Fliegen ist Angst aber kein guter Begleiter.
So.
Da liegt die Todeswahrscheinlichkeit nämlich bei 0,05 bis 0,1 Mikromor.
Mikromor.
Genau. Diese Maßeinheit für Tod haben wir in der Folge zum Thema Glück gelernt. Also 0,05 bis 0,1 Mikromor. Zum Vergleich 350 Kilometer Autofahren, da sind wir schon bei einem ganzen Mikromor. Und eine Zigarette sind wir schon bei 1,4 Mikromor.
Heute willst du mich auch fertig machen.
Ja, will ich. Wollte es nur einmal euch allen sagen. Aber es ist ja so, wir sind ja selten rational und Flugangst ist ja auch nicht gleich Flugangst. Da kommt ja einiges zusammen.
Zum einen, also man wird dann in so eine enge Röhre mit 200 fremden Menschen gestopft. Und hat dann oft halt beim Einsteigen schon eine geschlossene Cockpit-Tür und muss dann halt auch entsprechend die Kontrolle und das Vertrauen abgeben an Piloten und Pilotinnen, die man natürlich unter Umständen noch nie gesehen hat. Zudem kommt halt noch die ganze komplizierte Technik hinzu und auch die Höhe. Jetzt, du hast eben mal über Höhe gesprochen. Und das sind natürlich viele Sachen, die schon ganz natürlich jetzt schon mal unser Angstzentrum im Gehirn jetzt aktivieren und dafür sorgen, dass halt viele Leute sich einfach vor dem Fliegen fürchten.
Ich bin ja auch nicht frei von einer gewissen Anspannung, denn ich habe vorhin schon gesagt, Fliegen ist ja kompliziert. Also vor allen Dingen Zeitmanagement davor. Da kriege ich auch schon mal so einen flauen Magen. So. Zumal mein Zeitmanagement sehr wenig mit dem Zeitmanagement meiner Mitreisenden gemein hat. Also ich bin ja lieber früher da. Andere fangen dann bei mir im engeren Umfeld an, die Reiseapotheke zu packen. Da stehe ich schon gestiefelt und verschnürt im Flur. Das ist nicht gut. Deshalb jetzt ein für alle Mal, wann muss man denn da sein?
Ja, zudem kommt auch noch, die Regeln ändern sich ja ständig. Ne? Jetzt hat man ja zum Beispiel auch viele Airports, wo man diese CT-Scanner hat, wo man dann die ganzen Flüssigkeiten jetzt doch drin lassen darf. Dann ist man aber ja an einem anderen Abfluggate, wo man die dann wieder rausholen muss. Das ändert sich natürlich ständig. Aber unseren Leuten mit Flugangst empfehlen wir immer deshalb vor allem auch rechtzeitig im Airport zu sein. Weil man möchte natürlich vor so einem Flug jetzt nicht noch dadurch, dass man jetzt auf den letzten Drücker da irgendwie ankommt, zusätzlich Stress hinzufügen. So bei Kurzstreckenflügen empfehlen wir sogar Leuten mit Flugangst, jetzt 2 Stunden vorher da zu sein, bei Langstreckenflügen 3 Stunden, weil man da halt entsprechend noch durch die Ausreise, durch die Passkontrolle muss.
Wolltest du noch was sagen?
Nee, nur, dass ich auch super gerne früh da bin. Ich bin so uncool am Flughafen. Ich bin die uncoolste Person am ganzen Flughafen. Egal an welchem. Ich werde hinkommen und die uncoolste sein.
Also du siehst ja, das hast du ja mit 10 Millionen Deutschen mutmaßlich gemein. Also Kraft meines rationalen Gemüts habe ich natürlich eigentlich wenig Verständnis für Leute mit Flugangst. Es sei denn, ich mag sie sehr gerne leiden.
Danke.
Weil wenn ich da irgendwo sitze, will ich schnell einschlafen. Mhm. Ich sage dann häufig so was Praktisches wie, stell dich nicht so an.
Mhm.
Oder wenn du stirbst, cool, ich überlebe, kann ich dann deinen Pantonstuhl haben. Sowas. Einfach nur, um Gag zu droppen. Aber ich könnte mir vorstellen, das trägt jetzt nicht unbedingt zur Verbesserung der Situation bei.
Ach, ich würde sagen, nicht unbedingt. Also so positive Assoziationen sind natürlich super, ne? Es gibt auch eine Technik, die wir da immer schulen. Sollen wir die mal machen? Hast du da Lust drauf? Ja, cool. Und zwar gibt es eine Technik, die halt hilft, positive Assoziationen hervorzurufen und auch unseren rationalen Denkmodus zu aktivieren. Und zwar nennt sich das Wohlfühl-ABC. Hast du da schon mal von gehört?
Nein.
Nee, ist auch ganz unbekannt, die Technik, die funktioniert aber super. Und zwar funktioniert sie folgendermaßen. Ich nenne die gleichen Buchstaben von A bis Z und du musst jetzt 3 Wohlfühlbegriffe suchen, die mit diesen Buchstaben anfangen. Am besten nicht aus der gleichen Kategorie, nicht irgendwie jetzt 3-mal Hobbys oder 3-mal Essen. Dann nehmen wir mal den Buchstaben D.
Hast du was? Ich war im Gedanken.
Dampfsauna.
Oh, das ist schön.
4 Begriffe.
3.
Genau, aber. Dampfsauna.
Mach's doch. Fabian, mach's doch für Anne ein bisschen einfacher.
Dampf 2000.
Sehr gut.
Ja. Und
Dosenbier.
Vielen Dank.
Ich hatte spontan Darmverschluss Dortmund und Donald Trump. Wirklich. Donald Trump nicht, aber so der Darmverschluss Dortmund und Donald Trump. Ja, sieht man auch so ein bisschen. Ne?
Damm 2000 ist aber auch nah dran.
Ne, ja. Wollte ich gerade sagen. Ich glaube, am Ende habe ich sowas gesagt wie Dahlia oder Dua Lipa, Dackel und. Und ich habe an dich gedacht und habe natürlich an dein liebes Linsendahl gedacht.
Ja.
Okay, perfekt. Ja, super. Das Spannende ist, in dem Moment, wo man natürlich über diese Begriffe nachdenkt, hat man gar keine Chance, über seine Angst nachzudenken. Und dadurch, dass man recht analytisch entsprechend nach diesen Begriffen sucht, das ist wirklich immer schwieriger, als man denkt, ja, aktiviert man dann das rationale Denken, wo man dann auf bestimmtes Wissen zurückgreifen kann und ein recht neutrales Bild auf die Situation bringen kann. Man kann das sogar noch ein bisschen ausführen, dass man sich dann zum Beispiel vorstellt, wie man dann jetzt mit seinem kleinen süßen Dackel durch den Dahliengarten läuft, was man da gerade sieht und dann danach ein Linsendahl isst. Und das hilft dann halt total, positive Assoziationen hervorzurufen.
So Angst, dass ich am Samstag da sitze und die ganze Zeit so Gedanken verloren und sage, Darmverschlussdosenbier, Darmverschlussdosenbier.
Aber vielleicht spielst du das mit deinem Mitreisenden. Der macht, also es ist ja wie Stadtlandfluss. Es ist aber am Ende des Tages so, alles was ablenkt, wenn die Angst akut kickt, ist einfach gut. Man kann sich zum Beispiel auch ein absurd scharfes Bonbon in den Hals stecken, das geht auch.
Ja.
Oder ins Auge, aber ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber lenkt sehr ab.
Bringt's wohl was, wenn ich noch anfange oder lerne bis dahin zu häkeln oder zu stricken? Ich kann ja keine Handarbeit.
Ich will dich mal mit Stricknadeln in ein Flugzeug reingehen. Ich glaube, das funktioniert nicht, weil du
Ach
mit
so,
theoretisch...
Nicht drüber nachgedacht.
Ne? Theoretisch einen schönen Pullover für Cirrus.
Du, dann was anderes. Vielleicht male ich da auf einer Staffelei ein schönes Aquarell.
Da sind wir. Jetzt reden wir. Ja. So stelle ich mir das vor. Wie wir gerade schon bei Cyrus gehört haben, Wissenschaft und Kenntnis der Flugtechnik sind das A und O. Also wir haben uns da schon ein bisschen dran gearbeitet, gerade mit Cyrus Hilfe, an einen reibungslosen Flug. Und das tut auch dem Angstpatienten gut.
Weil Angstgedanken werden meistens durch einen Auslöser, was man auch so als Trigger kennt, entsprechend hervorgerufen. Und da gibt's dann so den Teufelskreis der Angst. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Oh ja. Und zwar kommt ein Auslöser, zum Beispiel Turbulenzen oder ein unbekanntes Geräusch. Das nimmt man dann erstmal wahr und dann erfolgt eine Bewertung. Und wenn man das als gefährlich bewertet, dann geht so diese Angstspirale halt entsprechend los. Es kommt eine Angstreaktion und eine körperliche Veränderung. Wenn wir aber jetzt diese Turbulenzen zum Beispiel, weil wir uns sehr gut auskennen, als nicht gefährlich bewerten, können wir an der Stelle da aussteigen. Aber was passiert, wenn man sich damit jetzt nicht auskennt? Unser Gehirn benutzt so ganz viele Denkabkürzungen. Das nennt man so in der Psychologie Verfügbarkeitsheuristiken. Das heißt, wenn jetzt kein Wissen verfügbar ist, dann greift unser Gehirn auf das zurück, was es mit dem Fliegen verbindet. Und das sind leider meistens natürlich dann angstgeprägte Schlagzeilen aus den Medien oder auch so Filmszenen aus so einem Hollywood-Film, wo man dann sieht, wie das Flugzeug da vom Himmel fällt. Und das entspricht natürlich nicht der Realität. Deshalb ist vor allem so diese Sachebene halt super, super wichtig.
Snakes on a plane. Kennst du?
Natürlich nicht.
Guck's nicht.
Isst du was, bevor du in den Flieger steigst?
Wer kann sich das denn leisten?
Wie ich auch schon Flieger sage, als würde ich ständig in so einem Ding rumhocken. Ne? Ja, man kann sich ja auch was mitnehmen.
Nee, also soweit, dass ich mir gepellte Eier mitnehme am Flughafen, geht's nicht. Nee, ich glaube, naja, da vielleicht so ein trockenes Laugenbrötchen für 7,95 €.
Na gut. Es gibt ja so Leute, die essen dann nichts und die riechen dann irgendwo so, weiß nicht, stoßen dann so sauer auf.
Ach so, ja.
Abgesehen von der Technik ist es ja wahrscheinlich so, so ziemlich jede Variante des Unvorhergesehenen, also irgendwelche Ereignisse, die die Flugangst nochmal richtig aufpeitschen, ne, womit man nicht gerechnet hat. Mhm. Zum Beispiel, wenn, das hatte ich letztlich, so kleine Kinder anfangen zu schreien wie am Spieße, weil denen die Ohren zugehen.
Oh
so.
Ja.
Oder wenn man den Ohrendruck selber nicht in den Griff kriegt. Deshalb habe ich Fabian gefragt, was macht man da?
Ja, es gibt ja so dieses Vasalva-Manöver, ne, dass man quasi die Nase zuhält und da rein pustet und dann kriegt man ja Druck auf die Ohren oder wieder runter. Und ansonsten halt schlucken hilft dann den entsprechend den Druck zu lösen. Deshalb kauen auch viele Kaugummi tatsächlich. Und du musst immer ein Nasenspray dabei haben, ganz wichtig. Und dann vor dem Start einmal nehmen, im Reiseflug, am besten eine halbe Stunde ungefähr vorm Sinkflug. Kannst auch einfach in der Mitte des Fluges mal nehmen, ne? Und nach der Landung dann nochmal. Das ist ganz, ganz wichtig, weil sonst kann das tatsächlich sein, dass ja durch den Druckausgleich da auch Beschädigungen am Trommelfell geschehen. Und wenn man es nicht dabei hat, was niemand weiß, es gibt Nasentropfen an Bord. Also wir haben an Bord ja so einen ganzen medizinischen Koffer, das Doctor's Kit oder wie heißt das mittlerweile, Emergency Medical Kit. Das ist der Traum eines jeden Arztes, dass jedes Medikament drin, was man sich vorstellen kann für Notfälle. Und dann gibt's noch so kleinere Kits, wo wir dann auch so Sachen drin haben, wie mal irgendwie Übelkeitstabletten, Kopfschmerztabletten und auch Nasentropfen. Und die funktionieren wirklich super gut, die machen alles frei. Und dann klappt der Druckausgleich auch wieder besser.
Statt in die Notaufnahme demnächst einfach mal zum nächsten Flughafen. Aber da ist auch so ein kleinerer Eingriff an Bord spielend möglich. Und die haben sicherlich für dich auch ein paar Ersatzzähne, wenn du mal wieder... So bei Herz
oh Gott, was mache ich, wenn das passiert und ich habe deine Kontaktlinsendöse nicht dabei? Wohin dann mit dem
rausgefallen? Pack das doch mal ein. Also schreib dir auf, Kontaktlinsendosen bringe ich dir noch rum und Nasenspray.
Ich hatte übrigens mal so ein Barotrauma.
Ein was?
So ein durch so Druckabfall verursacht.
Ja, so heißt das?
Ja, das war das Lustige, ja, als ich mit Corona zurückgeflogen bin, weil ich so krank war und aber fliegen musste. Es bleibt ganz locker, da durfte man fliegen. Gab ja auch Zeiten, da durfte man mit Corona gar nicht in den Flieger.
Also,
und da ging mir das gar nicht mal so gut. Mhm. Und die Ohren waren eh schon zu und danach war ich einen halben Tag taub.
Oh, das hatte ich auch schon mal. Nicht einen halben Tag, aber auch mal kurz. Das ist sehr, sehr unangenehm.
Ja.
Dachte ich so, guck mal, Mensch, das ist ja interessant. ist es autofrei. Halbe Stunde habe ich das gedacht. Aber dann ging es irgendwann wieder auf. Aber Barotrauma heißt das. Das wusste ich gar nicht. Und ihr könnt euch natürlich auf Anne und mich auch verlassen. Wir würden nie irgendwo irgendwas machen und uns da nicht an die Regeln halten.
Also, nee, das wird wirklich nicht passieren. Ja. Dafür sind wir zu obrigkeitshörig. Verlasst euch auf uns.
Wir bleiben noch mal kurz beim Thema Medikamente.
Ja,
da gibt es ja einiges, was sich Leute so reinpfeifen, damit die Flugangst jetzt gar nicht kickt. Und da rede ich jetzt nicht von dem Zeug, das Kinder kriegen, damit sie sich auf dem Weg zu Oma Bielefeld nicht den Kombi da voll reihen. Es gibt so Angstlöser, ne? Also Verschreibungspflichtige. Deshalb habe ich bei Fabian mal ganz vorsichtig angeklopft, ob es nicht auch was gibt, dass man sich so einfach in der Apotheke besorgen kann. Also irgendwas nicht ganz so Dolles.
Ja, also wir raten immer von Medikamenten und Alkohol ganz stark ab. Weil was passiert, wenn man Medikamente oder Alkohol nimmt? Man hat einen zusätzlichen Kontrollverlust, auch gerade über seine Gedanken. Und man weiß nicht so richtig, wie der Körper reagiert, wenn es sich dann wieder abbaut. Ne? Es gibt natürlich viele Menschen, gerade auch Menschen mit Flugangst, die sich da mit allen möglichen Medikamenten vollknallen und auch die Ärzte verschreiben das halt auch easy, wenn man da hingeht. Aber wir raten davon ab, weil wenn man langfristig die Flugangst besiegen möchte, dann ist es ganz wichtig, auch mal die Erfahrung zu machen, dass man an Bord vielleicht Angst bekommt, aber die Angst auch wieder weggeht. Ich habe aber auch in Coachings, wo Leute gesagt haben, oh, ich habe das jetzt so oft genommen und das hat mich schön betäubt, kann ich es nicht einfach nehmen, habe ich auch schon Leuten gesagt, nimm die Tablette von mir aus mit, lass sie dir verschreiben, nimm die mit, aber plan nicht, die zu nehmen. Nehmen Sie nur wirklich im äußersten Notfall, wenn es nicht anders geht. Weil es gibt auch Studien, die sagen, dass die Medikamente, wenn man sie häufiger nimmt, immer weniger wirken. Und dann entsprechend irgendwann halt dazu führen, dass man dann halt Angst bekommt an Bord, weil die Medikamente nicht mehr richtig wirken und man jetzt nichts wirklich gegen die Angst, gegen die Ursache getan hat. Deshalb raten wir immer ganz stark davon ab. Ja.
Abraten ist ja immer einfach, aber Fabian hat noch ein paar alternative Entspannungstipps auf Tasche. Arne, bitte zuhören, mitschreiben.
Ja, ich habe einige. Erstmal ist dazu vielleicht noch mal ganz kurz wichtig zu verstehen, dass Angst und Entspannung niemals gleichzeitig existieren können im Körper. Das heißt, wenn wir unseren Körper entspannen, dann können wir auch in dem Moment keine Angst haben. Und wenn wir Angst haben, spannt unser Körper an. Das heißt, was hilft, ist eine entspannte Körperhaltung anzunehmen. Das heißt, so der Klassiker im Flugzeug ist, die Leute haben Angst und klammern sich dann so an dem Flugzeugsitz fest. Und das ist das Schlimmste, was man machen kann. Weil damit gibt man der Amygdala, diesem Angstzentrum, was wir im Gehirn haben, quasi recht. Die Amygdala sendet Angstsignale aus, wir spannen an. Und die Amygdala denkt, oh ja, es scheint ja jetzt eine Gefahr zu sein, also ich muss jetzt kämpfen oder fliehen. Und wenn man es aber umgekehrt macht und schafft, sich in eine entspannte Körperhaltung zu bewegen, dann sagt man der Amygdala, hey, okay, du kannst ja gar nicht recht haben, weil ich bin ja gar nicht auf Kampf oder Flucht vorbereitet. Deshalb helfen bestimmte Entspannungsübungen. Man nimmt die Muskeln und spannt sie bewusst an und lässt sie wieder los. Das heißt, man fängt zum Beispiel an so mit so einem Bizeps, den man anspannt, am rechten Arm zuerst und lässt ihn dann bewusst wieder los. Dann der linke Arm und lässt ihn bewusst wieder los. Das gleiche mit den Bauchmuskeln, mit den Beinen. Das heißt, einzelne Muskelpartien spannt man für ein paar Sekunden an und löst sie wieder und konzentriert sich auf das Gefühl der Entspannung. Und genau, es gibt auch Atemübungen, die sehr effektiv sind. Da gibt es zum Beispiel die Atemübung 4-7-8.
Die kennt man ja, ne? Mach ich auch mal, wenn ich aufgeregt bin. 4 Sekunden einatmen, 7 halten, 8 ausatmen. Guck mal, bis gerade hätten wir über jeden gelacht, der seinen Bizeps auf den Mittelsitz anspannt.
Kommt auf den Flug an. Kommt jetzt, drauf an, wo es hingeht.
Ja, jetzt würden wir sagen, mein Gott, das ist ein kluger Mensch.
Ich habe ein bisschen Angst, dass mein Freund am Samstag denkt, ich bin verrückt geworden, wenn ich anfange, mich mit meiner armen Mückschala zu unterhalten.
Ja, aber dann bist du ja schon unterwegs mit ihm. Da kann er nicht mehr zurück.
Dann ist eh egal.
Ja. Vorbereitung ist natürlich auch nicht schlecht. Angstpatienten neigen ja dazu, auf den letzten Drücker am Airport vorstellig zu werden. Ich kenne einige. Mhm. Ist keine gute Idee, weil Zeitdruck tatsächlich die Flugangst nochmal extra in die Höhe petert.
Ja, also rechtzeitig da sein, sich vorher ein bisschen bewegen, also auch am Airport mal ein bisschen auf- und ablaufen. Das kann dabei helfen, halt entsprechend Adrenalin wieder abzubauen. Dann beim Einsteigen hilft natürlich vielen Menschen auch, sich bei der Crew zu melden, dass man einfach Bescheid sagt, hey, ich habe Flugangst. Dazu muss man vielleicht noch einmal kurz erwähnen, Flugbegleiter, Flugbegleiterinnen und auch Piloten und Pilotinnen sind jetzt nicht unbedingt geschult, wie man mit Menschen mit Flugangst umgeht. Aber weil es halt einfach Alltag ist, hat jede Flugbegleiterin, jeder Flugbegleiter hat ein paar Tipps auf Lager, Und oft wird auch angeboten, hey, möchtest du am Boden jetzt mal kurz ins Cockpit kommen? Dann hast du die Piloten mal kennengelernt. Und während des Fluges haben auf jeden Fall, hat dann entsprechend die Crew einfach ein Auge auf einen und kann sich dann entsprechend kümmern. Das hilft. Und vielleicht noch zur Sitzplatzwahl etwas. Wenn man sich jetzt gut auskennt, so gut damit beschäftigt hat, vielleicht jetzt irgendwie ein Buch gelesen hat, irgendwas Online-Kurs oder so, und man hat dann etwas an Wissen angeeignet, dann hilft es vielen Menschen, die kein Problem mit Enge haben, zum Beispiel am Fenster zu sitzen. Und wenn man jetzt noch im Bereich der Tragflächen sitzt, dann kann man genau beobachten, was das Flugzeug gerade macht. Und das hilft vielen Leuten dabei, ein Kontrollgefühl zurückzukriegen. Und zusätzlich im Bereich der Tragflächen spürt man Turbulenzen am wenigsten. Weil bei Turbulenzen ist es so, dass das Flugzeug jetzt nicht steigt oder sinkt, sondern es geht in eine Wippbewegung um den Schwerpunkt des Flugzeuges und der ist im Bereich der Vorderkante der Tragflächen. Das heißt, das ist zum Beispiel der Platz, wo man dann, wenn man einfach keinen Bock auf das Gefühl von Turbulenzen hat, entsprechend die am wenigsten spürt. Am stärksten spürt man die ganz hinten im Flugzeug.
Ach scheiße, da wollte ich doch sitzen.
Ja.
Naja, aber an den Tragflächen sitze ich ja am Samstag wegen Notausgang. Das ist ja da.
Alles richtig gemacht.
Alles richtig
kannst
gemacht.
Kannst auch Tipps jetzt rausrufen. Check doch mal die Power Transfer Unit nochmal für mich. Ich wollte es nochmal sehen.
Power Transfer.
Ja. So, und wenn ihr euch jetzt sagt, ja, red du mal. Also wer meint, Flugangst kann man therapieren, der glaubt auch an die Zahnfee und dass Aua zum Fenster rausfliegt. Flugangst ist aber therapierbar, sagt Fabian, und der muss wissen.
Die Erfolgschancen sind super, super gut dabei. Über 90%. Und die Leute, bei denen das nicht funktioniert, sind halt meistens Leute, wo die Angst dann noch mit anderen Ängsten irgendwie verbunden ist, wo man dann natürlich da noch ein bisschen genauer reingehen muss. Aber Flugangst ist immer eine erlernte Angst. Also kein Kind kommt auf die Welt und hat Flugangst. Es ist immer eine erlernte Angst. Es ist oft einem nicht bewusst, wodurch das kam. Aber sie lässt sich halt auch wieder verlernen. Und das ist ganz wichtig, dass man einfach auch mal weiß, hey, okay, ich kann dagegen was tun. Ich muss nicht mein ganzes Leben das Fliegen meiden und ganz viele tolle Orte auf der Welt jetzt nicht sehen, sondern es lässt sich wirklich was dagegen tun. Ja.
Also los mit euch nach Mallorca. Liter Gin Tonic im Bierkönig, habe ich vorhin gehört, liegt bei 26 Euro. Hast du deinen Flug auch nach 12 Litern schon wieder raus?
Ach cool, schön. Ach perfekt.
Danke Fabian Sonius von Flugangst besiegen. Hat dir da was gebracht?
Ja, da beide, gut, ne? Fabian und Cyrus. Also nach wie vor kann ich mir Schöneres vorstellen, als am Samstag in den Flieger zu steigen, aber anders komme ich nicht in Urlaub. Was soll ich machen? Und ich werde es vielleicht etwas entspannter überstehen mit meiner Amygdala. Wirklich mein neues Lieblingswort.
Und das ist das Fazit.
Also erstmal ein paar Infos zur Beruhigung von Menschen mit Flugangst. Diese Infos werden euch jetzt nicht heilen und ersetzen kein Flugangstseminar, aber sie stiften ein bisschen Frieden in euch, so wie in mir. Pilotinnen und Piloten wissen, was sie tun. Ausbildung super aufwendig, komplex, dauert lange. Wer das bis zum Ende durchspielt, der sitzt dann auch nicht zu Unrecht im Cockpit. Alkohol- und Drogenkontrollen, ne? Vorschrift 0 Promille und auch keinen anderen Stoff im Blut bei Dienstbeginn. Es wird auch stichprobenartig gecheckt. Dann Wetter. Schnee und Eis macht eigentlich nur am Boden Probleme, nicht in der Luft. Sturm ist eine größere Herausforderung, aber dann werden Ausweichflughäfen angeflogen. Also Cyrus sagt, das ist organisatorisch nervig, aber von der Sicherheit her kein Thema. Geräusche im Flugzeug sind normal. Da ist viel Technik drin. Technik macht Geräusche. Vakuumsystem der Klospülung, Triebwerke, Hydraulikpumpen, dies, das. Alles macht Geräusche. Was bei mir total hängen geblieben ist, ist dieses unterschiedliche Sachen essen. Also, dass man sich darauf verlassen kann, dass nicht beide mit dem Norovirus auf dem Klo sitzen. Also, die Wahrscheinlichkeit, dass Co-Pilotin und Pilotin zeitgleich ausfallen, ist relativ gering. Kann nicht schaden, bei den Sicherheitshinweisen mal einmal kurz Maul zu halten und zuzuhören. Dann noch für die Leute, die keine Flugangst haben, ein paar heiße Infos. Betrunken als Gast mitfliegen ist an sich kein Verbrechen, aber wenn ihr da halb in eurer eigenen Kotze steht und nur am Pöbeln seid, dann kann man euch auch rausschmeißen oder die Mitnahme verweigern. Und liebe Raucher, eine schnelle Kippe auf der Toilette, don't do it, auch nicht vapen, Rauchalarm geht an, Flugsicherheit nicht mehr gewährleistet, Flugzeug muss landen und dann klicken die Handschellen. Und die besten Plätze kommen auf dem Flieger an. Cyrus sagt, bis zur Tragfläche sind die Sitzabstände tick größer, dann natürlich am Overwing Exit. Letzte Reihe ist oft ganz gut, da sitzen weniger Leute, man ist nah an der Toilette. Und nein, egal wie groß euer Ego ist, ihr könnt nicht einfach im Notfall einen Flieger landen.
Seien ihr seid Pilotin.
Also ja, gut, das hier an der Stelle auch nochmal sagen. Stimmt, das hören ja auch Pilotinnen und Piloten vielleicht so. Liebe Grüße.
Fabian Sunius, der Pilot und der Angsttherapeut, nenne ich ihn jetzt mal. Therapeut ist er ja nicht, aber ne, er kümmert sich um Angstpatienten. Der sagt nicht auf den letzten Drücker, dass Terminal stürmen. Damit gibt er nochmal extra einen Scheit auf das Kaminfeuer der Angst. Die Technik kennenlernen ist das A und O. Sitzplatz über der Tragfläche, da kann man gucken, was der Mallebomber macht. Und man kann auch nochmal die Geräusche besser einordnen. Und die Turbulenzen, die knallen da nicht so rein. Das ist so ein bisschen das Prinzip Schiffschaukel.
Aha.
Ablenkung, egal wie, lenkt euch einfach ab und entspannt euch. Leichter gesagt als getan, aber Fabian hat euch ja erklärt, wie es geht. Hört ihr nochmal rein. Sich vor dem Flug mit Medikamenten oder einer Lage Weinbrandbohnen zuzuknallen, ist keine Lösung. Dann kommt nämlich irgendwann noch die Angst dazu, dass die Mischung nicht mehr wirkt, die euch sonst immer gut über den Flug gerettet hat. Gegen Ohrendruck hilft Nasenspray, hat die gut sortierte Crew aber auch auf Tasche. Einiges haben die auf Tasche. Und gegen Flugangst kann man was machen, wenn man will. Und wenn ihr jetzt eure Flugangst besiegt habt, dann macht doch eine kleine Zwischenlandung am 3.11. in Köln. Denn da... Mega stark, oder? Habe ich mir gerade spontan ausgedacht.
Das ist gut.
Das ist
ganz
ein sehr schöner Flughafen. Die haben so ein Signe.
Was ist das?
Ja, so wie so ein Soundeffekt, den die ja immer spielen.
Und wie geht der?
Weiß ich nicht mehr, habe ich vergessen. Zürich weiß das sicherlich. Das gibt es nämlich gar nicht so oft. Und da hört ihr euch das Signe mal an. Und wenn ihr damit fertig seid, dann kommt ihr vorbei beim Flexikon Live am 3.11. 20 Uhr. Tickets gibt es. Und wo, das seht ihr bei uns in den Shownotes. Wie habe ich das gemacht?
Oh, das hast du super gemacht.
Hey,
das
wir freuen uns richtig
das
auf
Das kam
euch.
Gar nicht rüber wie Werbung.
Es kam nicht rüber, es ist mir wirklich, aber es war eine spontane Eingabe.
Ach, kommt da alle hin, es wird so schön.
Da es ja in dieser Folge um Urlaub geht, also auf jeden Fall war Urlaubszeit der Anlass, diese Folge heute hier mal zu bringen, wollen wir darauf hinweisen, dass das Flexikon in eine Sommerpause geht, beziehungsweise der Bildungsauftrag. Der geht jetzt mal in die Sommerpause. Wir würden uns aber zwischendurch nochmal kurz zwischenmelden mit zwei oder einer oder zwei kleineren Folgen. Mhm. In denen geht es darum, warum eine Urlaubsreise ein Versprechen abgibt, dass sie nur in den allerseltensten Fällen halten kann. So ist es ja.
Eigentlich, ehrlicherweise, eigentlich bleibt man besser zu Hause. Mhm. Das sage ich, die schon den Rosenkranz für den Flieger rausgelegt hat. Aber dafür sind wir ja auch da, dass wir anderen Menschen die quälenden Begleiterscheinungen, die so ein Urlaub mitbringt, dass wir die durchleben. Also für euch, die diese Ferien zu Hause bleiben wollen oder müssen, der obligatorische Reisedurchfall, der, also für uns gehört er zum guten Ton, oder nicht?
Ja.
Der ist ja zu Hause gar nicht verfügbar, ist ja traurig. Oder dass einem da mal eine mannshohe Schabe die Tür im Airbnb öffnet, das ist auch schön. Das gibt's nur im Urlaub.
Ja, oder 9 Stunden Autofahrt mit der lieben Familie. Einer hat bereits den Sitz komplett vollgekotzt, der andere hält nur die Schnauze, wenn da durchgehend dieses Gute-Laune-Lied läuft, oben und Mitte, Gute-Laune.
Oh Gott.
Und dann sind da ja auch noch die Kinder. Mit denen macht es ja auch keinen Spaß. So.
Diese Urlaubserfahrungen, die man nicht buchen kann, die werden ja einfach mitgeliefert. Die sind ja im Preis mit drin. Die würden wir gerne in der Ferienzeit mit euch teilen. Und deshalb freuen wir uns über eine kleine Nachricht oder eine große Nachricht, je nachdem, wie motiviert ihr seid. Dinge, die zum Urlaub dazugehören, aber in keinem Insta-Post auftauchen. Die Scheißsachen.
So Sachen halt, die den Daheimgebliebenen ein bisschen bessere Laune machen und die auch ihre Entscheidung bestätigen, die sagen, du hast alles richtig gemacht, du hast Geld gespart und diese schlechten Erlebnisse auch. Ist doch super.
Ja, wir freuen uns über euren Input, auf euren Input. Wir nennen das einfach Urlaub, aber in echt. Das ist der Arbeitstitel. Schreibt gerne über flexikon@ndr.de oder schreibt Steffi bei Insta, mir bei Insta, wie ihr wollt. Und dann würden wir demnächst mal so ein kleines Befehl der ehrlichen Berichterstattung auftischen für euch. Nicht?
So, Steffi? Machen wir das. Wann machen wir das denn dann? Also, dass die Leute auch wissen, wann sie sich jetzt mal hinsetzen.
Naja, jetzt mache ich ja erstmal kurz Urlaub. Und dann
ich mache ja auch Urlaub.
Ja, aber nach mir...
Ja, ich mache ja Samstag auch Urlaub. Ich übernachte ja mit 21 Viertklässlern in einem hygienisch Zweifel... Also, du willst ja nicht übernachten,
sag mal so. Das klingt ja herrlich. 21 Viertklässler klingt schon toll.
Ja, da mache ich Urlaub. Naja gut, weiter geht's. Also du machst jetzt erst Urlaub.
Genau, warte. Wir machen das. Lass mich doch mal... Wir planen das jetzt. Hey, ihr plant das jetzt mal mit uns zusammen.
Haben wir nicht sowas gesagt wie 28.07. oder so, wenn wir uns wieder hören?
Ja,
wäre aber schön, wenn ihr euch vorher schon gemeldet habt, weil sonst ist ja blöd.
Genau, also meldet euch alsbald und dann machen wir das zum 28.07. und dann gucken wir mal, ob wir noch eine Folge machen. Hey, wir sind da ganz gechillt, wir haben ja Urlaub. Wir gucken einfach mal. Hey, wir leben jetzt den Tag hinein, Steffi. Wir haben jetzt Urlaub. Woo! Prost.
Jetzt habt
habt ihr neues Wissen gewonnen. Versteht Dinge, die ihr sonst nicht gut geschissen bekommt. Und im besten Fall habt ihr euch was weggenommen. Bis zum nächsten Mal beim Flexikon. Moderation: Steffi Banowski und Anne Radatz. Redaktion: Svenja Böhm und Ruby N. Schwietal. Social Media: Sarah Weichselgartner. Sounddesign: Dennis Terrei. Rap und Stimme: Zabi Pilgrim.